da. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich werde in meinen Tätigkeitsberichten nicht darüber sprechen, was schon drinsteht. Ich denke, Sie haben es alle gelesen, sondern ich werde mich mit aktuellen Problemen beschäftigen, die gerade nicht im in unserem Tätigkeitsbericht stehen. Ich komme zur Berufsordnung. Die neue Berufsordnung, wir haben sie 2004 beschlossen, hat sich bis auf ein paar Einzelprobleme bewährt. Kernstück ist, und das wissen Sie alle, eine gewisse Liberalisierung unserer ärztlichen Tätigkeit. Insbesondere die wesentlichen Erweiterungen der Kooperationsmöglichkeiten bringen, und so kann man es nennen, neue Freiheiten. Natürlich nur im privatärztlichen Bereich. Aus diesem Grund brauchen wir dringend dieses neue Vertragsarztänderungsgesetz. Die Ministerin hat gestern bestätigt, es kommt zum 1. Januar. Dann werden diese neuen Freiheiten auch für die Vertragsärzte möglich sein. Und Grund der ganzen Umstellung war ja, dass das medizinische Versorgungszentrum, auch 2004 eingeführt, enorme organisatorische Vorteile gegenüber den Vertragsärzten hat. Und mit diesen ganzen Regularien, Berufsordnung und jetzt Vertragsärztendegesetz, können wir die Vertragsärzte einigermaßen gleichstellen. Ich sage ausdrücklich einigermaßen. Ein paar Vorteile hat das MVZ immer noch. Was heißt das? Sie erinnern sich an unseren heiß umkämpften Ärztetag 2004, und da haben wir gekämpft um den Paragraph 19.2. Herr Munte war dafür, Herr Adam war massiv dagegen. Ich sage es Ihnen heute schon, das im Vertragsärztegesetz ist es drin. Wir müssen also im nächsten Ärztetag uns mit diesem Problem nochmal beschäftigen. Ich darf an den Präsidenten verweisen, das muss zu Problemen führen, wenn das Berufsrecht mit dem Sozialrecht nicht kompatibel ist. Eine ähnliche Situation haben wir mit den Teilgemeinschaftspraxen. Kaplan hat gerade gesagt, es ist wunderbar, wenn zwei Ärzte mit verschiedenen Fachdisziplinen am Patienten gemeinsam arbeiten. Das war der Sinn dieser Formulierung. Was zeigt sich heute? Eine gewisse Perversion. Es gibt Anwälte, die empfehlen Teilgemeinschaftspraxen, die ganz Süddeutschland überziehen, nur für Laborleistungen oder für Großgeräteleistungen. Genau das war nicht der Sinn der Sache. Und das riecht sehr nach Zuweisung gegen Entgelt und so weiter. Und im Vertragsarztänderungsgesetz ist genau die reine Beschränkung des Teilgemeinschaftspraxisanteiles auf technische Leistung ausgeschlossen. Wir werden uns also auch bei dem kommenden Ärztetag mit dem Problem beschäftigen müssen, auch hier gewisse Einschränkungen in der Berufsordnung wieder zu diskutieren. Gemeinsame Arbeit am Patienten, das ist das Ziel, aber nicht nur in der Technik, um im Endeffekt woanders günstige Laborleistungen einkaufen zu können. Also, es nützt alles nichts, diese Probleme werden uns wieder einholen. Interessante Rechtsfragen gab es in den letzten Wochen. Man wundert sich, was es alles gibt. Zum Beispiel ärztliche Beratung im Internet. Da hat sich sogar der Bayerische Rundfunk damit beschäftigt. Wir haben auch uns mal beraten lassen, haben da mal angerufen. Sie werden sich wundern, da meldet sich ein Herr Professor Virchow. Wer immer das ist, das weiß keiner. Aber sowas gibt's. Eine weitere offene berufsrechtliche Frage war, und die hat uns sehr bewegt, das ist ein Internetforum zur Versteigerung zahnärztlicher, ärztlicher und physiotherapeutischer Leistungen. Versteigerungen. Hier wird medizinischen Laien vorgegaukelt, dass ärztliche Leistungen wie eine Ware ersteigert werden können. Wir haben den Erfinder dieses Internetforums natürlich bei uns im Haus gehabt und wir haben lange mit ihm geredet. Ein bisschen ist auch in sich gegangen, also jetzt hören wir gerade momentan nichts mehr. Die Zahnärzte führen zurzeit auch einen Prozess in dieser Angelegenheit. Klar ist, dass natürlich die ärztliche Gebührenordnung, unsere GOE, die Basis sein muss für irgendwelche privatärztlichen Leistungen. Und das kann man nicht ersteigern, weil dann völlig andere Preise zustande kommen. Also das kann nicht akzeptiert werden. Ein weiteres Wettbewerbsproblem ist auch ganz interessant, das betrifft die Krankenhäuser. Es hat ein Krankenhaus gegeben, und nicht nur eins, das hat als Werbemaßnahme den Patienten versichert, dass sie diese Zwangsabgabe, die die Patienten zahlen müssen, dass sie die nur zur Hälfte leisten müssten. Also diese Tagesgebühr. Das geht natürlich nicht, das ist eine komplette Wettbewerbsverzerrung. Wir mussten intensiv hier vorgehen und haben es inzwischen erreicht, dass dieses Krankenhaus eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben hat und diesen Wettbewerbsclou sozusagen wieder eingestellt hat. Aber die Leute sind ja wirklich findig. Nächstes Thema, was uns in der Berufsordnung beschäftigt hat, das ist auch ganz eigenartig. Die Globalisierung macht auch bei unserem Beruf nicht Halt. Und unsere Ärzte aus Bayern gehen zum Beispiel ins Ausland, nach Asien, nach Osten, in den Osten und bekommen dort Lehraufträge an Universitäten. Wie immer, ob die da wirklich was machen, das weiß ja keiner. Aber sie bekommen sie und bekommen dort Professorentitel verliehen. Und kommen dann natürlich wieder zurück, nach 14 Tagen oder nach 4 Wochen, wie auch immer, und wollen hier diesen Professorentitel führen. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Problem ist. Erstens nehmen wir das natürlich nicht hin. Unsere Professoren sind wirklich, die haben es verdient und wir müssen das schützen. Klären Sie mal hier bei uns im Haus, ob ein Professorentitel der Universität Fung Feng Wong irgendwo, ob das rechtens ist oder nicht. Das ist ein immenser Weg. Wir gehen an die deutsche Botschaft in China oder wo immer, die klären, ob es die Universität gibt, die klären, ob derjenige aus München zum Beispiel auch wirklich dort einen Lehrauftrag hat, dann kommt das Ganze zurück und wenn er wirklich den Lehrauftrag hat, dann darf er hier bei uns, zumindest solange er dort lehrt, auch hier den Professorentitel führen. Also es ist jetzt ein bisschen witzig, wie ich das so erzähle, aber das ist der Alltag und offensichtlich, wenn man Legeart ist, den Professorentitel nicht erworben hat, dann versucht man es eben über andere Wege. Ein weiteres Thema hat der Präsident kurz angeschnitten, das ist das Bachelor- und Masterstudienproblem in der Medizin. Über ein Jahr haben wir intensiv mit den anderen Heilberufekammern oder alleine haben wir auf die politischen Entscheidungsträger eingewirkt. Es war enorm, was wir getan haben. Das ging vom Ministerpräsidenten über die Ressortminister, Fraktionsvorsitzender der CSU, Landtagsabgeordnete, Landesgesundheitsrat und die medizinischen Fakultäten. Ich sage es jetzt mit Vorbehalt. Das Thema ist für uns gegenwärtig abgeschlossen. Wir haben es persönlich und schriftlich erhalten, dass zumindest in Bayern in der Medizin Bachelor- und Masterstudiengänge nicht eingeführt werden. Was es aber geben wird, es wird in den medizinischen Fakultäten auch neue Studiengänge geben, zum Beispiel molekulare Biologie. Das ist notwendig, die Leute werden gebraucht. Das sind keine Qualifikationen als Arzt, obwohl es die medizinische Fakultät einrichtet. Dagegen gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Das ist notwendig wahrscheinlich, wenn der Markt, die Industrie und die Forschung solche Leute braucht. Klar war aber auch, und das war die zweite Kondition, die wir eingefordert haben, dass diese neuen Studienplätze, die notwendig sind, nicht zu Lasten der Zahl der Regelstudienplätze etabliert werden dürfen. In einer Zeit, wo wir den Ärztemangel entgegengehen, Herr Kaplan hat es ja gerade gesagt, können wir nicht auch nur die Medizinstudienplätze für irgendetwas anderes reduzieren. Auch das wurde uns zugesichert. Es soll noch ein Antrag im Landtag diesbezüglich kommen. Wir warten noch drauf. Das Wort dafür haben wir, aber wir werden sehen. Ich hoffe, dass die Politik insgesamt ihr Wort hält und wir müssen jetzt mal abwarten, wie die Entwicklung ist. Nicht vergessen darf man bei diesem Thema, und ich spreche da links unten die Hochschulbank an, eine gewisse Autonomie haben die Fakultäten. Und selbst wenn die Politik uns das alles so bescheinigt, wie wir es wollten, theoretisch, praktisch, könnten die natürlich trotzdem gewisse Alleingänge gehen. Ein anderes Thema, ich versuche ja immer aktuell zu sein, ist etwas, was sich leider wieder mal aufspielt. Ich glaube, vor 3 oder 4 Jahren haben wir es hier mal diskutiert. Das ist die Gewerbesteuer. Es wird zurzeit an einer Unternehmenssteuerreform gearbeitet in Berlin. Und Sie können sich vorstellen, wieder ist ein Vorstoß von Ländern und Kommunen da, die freien Berufe in die Gewerbesteuer einzubeziehen. Das haben wir vor ein paar Jahren abgewehrt, würde ich sagen. Der Verband der freien Berufe, wo ich als Vizepräsident Sie, die Ärzteschaft derzeit vertrete, hat sich intensiv gleich wieder hier eingebracht. Wir haben mit Staatsminister Huber gesprochen. Er sagt, die freien Berufe werden nicht einbezogen in die Gewerbesteuer. Das sei vom Tisch. Ich hoffe, dass der Finanzminister der gleichen Meinung ist. Damit bin ich jetzt bei den Finanzen und komme zu einem der wichtigsten berufspolitischen Themen, und zwar zur Reform unserer amtlichen Gebührenordnung und natürlich auch der privaten Krankenversicherung. Das Thema ist ja gestern auch reichlich erörtert worden. Die Bundesärztekammer hat jetzt plötzlich in einer enormen Dynamik beschlossen, sofort, und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit, eine neue GOE zu schaffen. Sie wissen alle, die GOE ist 25 Jahre alt, es schleppt es sich so hin. Manche haben auch gesagt, mach bloß nichts dran, das kann ja nur noch schlechter werden. Also man hat gewartet und gedacht, wir selber können sie sowieso nicht einführen, sondern das ist ein Werk, was wir als Vorschlagsordnung entwickeln können und das dann dem Bundesgesundheitsministerium offerieren können. Und das müsste es im Sinne einer Rechtsverordnung dann einführen, statt der bisherigen GOE. Faktum ist, dass derzeit alle Berufsverbände und alle wissenschaftlichen Gesellschaften aufgefordert worden sind, diesen Leistungskatalog in ihrem Fachgebiet zu überarbeiten, neue Komplex zum Beispiel bei Operationen einzuführen und obsolete Leistungen natürlich auch wieder wegzulassen. Diese Leistung ist Erfolg der Berufsverbände und so glauben wir, ich bin in diesen Gremien überall drin auf Bundesebene, bis zum Frühjahr nächsten Jahres den Leistungskatalog aktualisiert zu haben. Dann kommt natürlich der kritischste Punkt, und zwar ist es die Festsetzung der Vergütung für diese Leistungen. Dafür bedarf es eines weiteren Jahres, sodass der Zeithorizont gegenwärtig ist, dass eine neue GOE im Jahr 2008 fertig wäre. Das kann natürlich eine cura posterior sein, wenn das BMG sagt, Moment mal, wir machen was ganz anderes, packt es ein und werft es in den Papierkorb. Das wissen wir nicht. Zumindest wird von der Bundesärztekammerseite jetzt derzeit mit Hochdruck da gearbeitet, dass man zu unserer Seite wenigstens sagen kann, wir hätten unsere Hausaufgaben gemacht. Klar, jetzt gibt es aber ein Problem. Das wissen Sie auch alle. Gleichzeitig wird in der KBV eine neue Gebührenordnung erarbeitet in Euro und Cent. Diese Gebührenordnung enthält in weiten Bereichen auch Pauschalen. Und Pauschalen mögen im Sachleistungssystem durchaus plausibel sein und sinnvoll sein. Im Kostenerstattungssystem, was wir in der GOE haben, ist es sicher nicht sinnvoll. Pauschalen haben keine Transparenz der einzelnen Leistung und genau das ist ja der Clou im privatärztlichen Bereich, dass der Patient sieht, das hat er gemacht und dafür hat er liquidiert. Also hier ist eine Diskrepanz auch schon in der Systematik. Von der Höhe, von der Vergütungshöhe will ich gar nicht reden. Klar ist, dass wir natürlich die Fahne hochhalten und sagen, die GOE muss eine Einzelleistungsvergütung sein. Sie braucht Transparenz. Der Patient hat eine klare Sicht auf die Liquidation und gewisse Komplexgebühren sind durchaus erlaubt. Aber es ist ein Riesenunterschied zwischen Komplexgebühr und Pauschalgebühr. Das muss man wissen, wenn man sich mit dieser Materie beschäftigt. Also das heißt im Klartext, das Köhlersche Konzept, was derzeit erarbeitet wird, ist mit einer neuen GOE nicht kompatibel. Aus diesem Grund arbeitet auch die KBV und die Bundesärztekammer im Sinne der vielleicht einer Homogenisierung der Gebührenordnung nicht zusammen. Der Clou ist noch das, dass die PKV, also die privatärztlichen Versicherungen, also die Privatversicherungen, an einer eigenständigen GOE arbeiten aufgrund der DRG-Daten. Also das heißt, zeitgleich werden derzeit drei ärztliche Gebührenordnungen erarbeitet. Tja, da können Sie einen eigenen Raum draus machen, was die Politik da machen wird. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall von unserer Seite werden die Hausaufgaben diesbezüglich gemacht. Was dann wirklich kommt, naja. Da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der ist höchst dramatisch, ist das gleiche Thema. Zurzeit existiert ein Vorschlag der Regierung für ein Versicherungsvertragsreformgesetz. Und in diesem Versicherungsvertragsreformgesetz, das ist schon fast fertig übrigens, sind wesentliche Änderungen auch für die PKV drin. Zum Beispiel ist eine Delegation der Liquidation der Ärzte direkt an die Versicherung vorgesehen, unter Umgehung des Patienten. Aber ich habe ja gerade gesagt, das ist ja das Prinzip, die direkte Vertragsbeziehung von Patient im Privatbereich mit dem Arzt. Und das andere ist eine zweite Situation. Also in diesem neuen Gesetz kann es sein, dass der Arzt direkt mit der PKV einen Vertrag abschließt. Das nächste ist, es sollen Mengensteuerungskonzepte eingeführt werden in die PKV. Mengensteuerung kennen wir doch irgendwie. Das nächste, Wirtschaftlichkeitsprüfung soll die PKV machen können. Naja, und jetzt hat vor kurzem noch einer gesagt, dass sogar Steuerungsmengen auch in der Situation für HMO-Systeme eingeführt werden. Disease-Management-Programme lassen Sie grüßen. Also ich kann nur sagen, und die ganzen Geschichten, wenn man sich erkundigt, hat die PKV selber in dieses neue Gesetz eingebracht. Ja, nun frage ich Sie, wo unterscheidet sie sich denn dann noch? Also sie spielt mit dem Feuer. Auf der einen Seite will sie unsere Unterstützung haben, dass wir die privatärztlichen Situation bewahren. Und auf der anderen Seite fordert sie Regularien, die genau identisch sind mit dem derzeitigen GKV-System und dem KV-System. Also die spielt mit dem Feuer und die Politik lässt sich das schmunzelnd ergehen und sagt, naja, wunderbar, also die graben sich selbst ja ihr Grab diesbezüglich. An der Vollversicherung der PKV, da haben wir gestern drüber geredet, das wird sehr, sehr fraglich werden. Ich lasse mich jetzt auch nicht mehr drüber aus, über die Situation der PKV insgesamt. Basistarif habe ich mich gestern dazu geäußert. Ist gar keine Frage, dass dieser Basistarif, wenn er kommt, analog dem Leistungskatalog, also er ist kleiner, der Leistungskatalog, als heute, analog dem GKV-System und analog auch noch der Vergütungshöhe, dass das natürlich an der Grundfesten der PKV als Vollversicherung sägt, das weiß jeder. Und das hat uns übrigens gestern auch der Dr. Albert ja bestätigt. So deutlich, wie er es gestern im Podium gesagt hat, so hat er sich noch nie geäußert. Und ich glaube, auch ihm ist ganz mulmig bei den Gedanken. Ein weiteres Thema ist die Arzthaftungsstelle für Gutachten bei uns. Das läuft hervorragend, die Zahlen nehmen ständig zu. Wir haben einen Internisten neu aufgenommen in das Gremium, um auch das Fachgebiet Innere abzudecken. Insgesamt, können wir weitermachen, Herr Burger? Insgesamt ist es so, dass die Schadensfälle, die anerkannt werden in unserer Gutachtenstelle, seit Jahren ungefähr gleich sind. Es geht immer ungefähr um 30%. Übrigens ist das völlig deckungsgleich, auch mit den Schadensstellen, der AOK und den gesetzlichen Krankenkassen, die haben ja jetzt auch solche Schlungen. Auch die haben ungefähr 30% anerkannten Fehlverhaltens oder Fehler. Das heißt de facto, die Fehlerrate bleibt gleich. Aber natürlich, dass die absolute Zahl der Fälle, die bei uns eintrudeln, nimmt zu, sodass die Fehler auch etwas zunehmen. Warum machen wir das Ganze, um das nochmal festzustellen? Wir glauben, dass wir dabei eine enorme Hilfe zwischen Arzt und Patient und Versicherung bieten, um gerichtliche Auseinandersetzungen zu reduzieren. Wir recherchieren zurzeit gerade, was aus unseren Gutachtenfällen wurde, und wir müssen feststellen, Halleluja kann ich nur sagen, 85% der Gutachtensbewertungen werden anerkannt, Versicherung, Arzt, Patient, und nur 15% gehen weiter in irgendwelche rechtlichen, prozessualen Auseinandersetzungen. Ich finde, die 85% sind ein ausgezeichnetes Ergebnis. Kommt gerade, ich weiß nicht, ob Sie das neueste Bayerische Ärzteblatt gelesen haben, es läuft gerade eine vierteilige Serie zur Beweislastumkehr in diesen Medizinschadensfällen. Das ist sehr wesentlich. Und ein wichtiger Punkt ist nochmal, wir haben eine Datenbank uns zugelegt seit 2 Jahren, wo alle die Fälle und die Vorwürfe hineinkommen, auch die Bewertungen. Und wir sind zunehmend in der Lage, einzelne Fehlerquellen, die immer wieder vorkommen, dort zu identifizieren in jedem Fachgebiet. Wir werden das auswerten und es gibt inzwischen auch Vorträge und Referate für einzelne Fachgebiete aufgrund dieser Datenbasis. Und was wollen wir damit? Natürlich eine Fehlervermeidungsstrategie, das ist ganz klar. Und wir können die Ärzte dann darauf hinweisen, passt mal auf, da und da passiert immer wieder was, bitte wirkt da mal ein, dass es besser wird. Das ist der Sinn auch so einer Datenbasis, dass wir natürlich auch praktisch Ergebnisse zum Sinn der Patientensicherheit herausziehen können. Unsere Verfahren genießen also große Glaubwürdigkeit und wir werden das selbstverständlich fortsetzen. Ein kleines Nebengebiet, was aber derzeit wieder eine Neuerung gebracht hat, das ist die Kommission zur Prüfung der Freiwilligkeit und Unentgeltlichkeit der Lebensspende. Sie sagen, was denn das? Wie viele Lebensspenden gibt es denn in Bayern? 105 Kommissionsverfahren oder 103 haben wir in diesem Jahr gehabt. Lebensspende ist so, dass wer sich für eine Organlebensspende zur Verfügung stellt, muss zuerst eine Kommission durchlaufen, ob denn auch das unentgeltlich erfolgt, das ist im Gesetz so erfolgt. Und diese Stellen, dafür ist die Kammer zuständig. Wir haben ein paar Statistiken. 105 Lebensspenden sind im letzten Jahr erfolgt. Es sind wenige und es muss unbedingt noch mehr werden. Gerade die organisatorischen Probleme sind hier auch noch zu lösen. Die Lebensspenden haben die besten Ergebnisse. Und dass wir zu wenig Organe, Postmortale haben, weiß auch jeder. Also hier ist noch reichlich Handlungsbedarf. Die Patienten und der Empfänger und der Spender muss sich natürlich über die Risiken im Klaren sein. Wer spendet, Sie können hier auf den Bildern sehen, 40% der Lebensspender sind Eltern, Kind, ist relativ naheliegend, 28% sind Eheleute, 16% Geschwister und 16% mit besonderer Verbundenheit. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn plötzlich einer aus Rumänien kommt und dann sagt, ich bin da über 5 Ecken verwandt mit dem und so weiter und dann darf er auch kein Geld bekommen für das Organ. Also hier ist sicher ein Graubereich, das muss die Kommission klären. So. Gut, Wir haben etwas Neues gemacht und darum habe ich das Thema überhaupt auf der Tagesordnung. Es gibt Crossover-Spenden und das heißt, dass Sie ein Paar, ein Spenderpaar haben, meinetwegen in Großhadern, aber die passen medizinisch nicht zueinander, sie sind nicht kompatibel. Und in Würzburg ist eine ähnliche Situation. Die wissen voneinander aber nichts. Und jetzt versucht man, diese beiden Paare, die sich nicht kennen, zusammenzubringen, wenn es medizinisch kompatibel ist, sodass übers Kreuz gespendet werden kann. Das ist eine Crossover-Spende. Juristisch einigermaßen geht es, aber die Leute müssen zusammengebracht werden. Und die einzelnen Transplantationszentren wissen überhaupt nichts davon. Und wir haben uns jetzt ganz neu bereit erklärt, die Bayerische Landesärztekammer, wir haben einen Tool gebildet und dort können solche Spender- und Empfängerpaare gemeldet werden, die nicht kompatibel sind. Und dort können dann natürlich anonymisiert, können dann die anderen Spendezentren das abrufen. Das ist ein kleiner Punkt, einen Vorteil zu bringen und ich denke auch dafür ist die Kammer gut genug. Ich komme zum zweiten Hauptthema und das ist die Qualitätssicherung. Die Politik greift massivst in die Selbstverwaltung ein, das haben wir jetzt schon von verschiedener Seite gehört, und zwar ganz besonders auch in die externe, vergleichende, stationäre Qualitätssicherung. Diese Qualitätssicherung wird derzeit noch von der Selbstverwaltung getragen, von der Krankenhausgesellschaft, von den gesetzlichen Krankenkassen und von der Bundesärztekammer. In Bayern ist das Pendant identisch mit denselben Trägern, unsere BAQ. Ich weiß gar nicht, wir wissen inzwischen, wer die treibende Kraft war. Diese BQS-Stelle, die auf Bundesebene die Krankenhausexterne Qualitätssicherung bisher koordiniert und macht, in der Selbstverwaltung, wird abgeschafft und sie wird zu einem eigenständigen, unabhängigen Institut umfunktioniert, analog dem IQWiG, was Sie ja inzwischen alle kennen mit den Insulingeschichten. Eindeutig wird wieder durchregiert. Dieses neue Institut bekommt seine Aufträge vom gemeinsamen Bundesausschuss und der wiederum kriegt seine Aufträge von dem Bundesgesundheitsministerium. Sie sehen eine klare Linie, der Präsident hat es vorhin gesagt, durchregieren ist die Sache. Und auch hier wieder, wir protestieren heftig dagegen, das ist ganz klar. Wir sehen auch unsere bayerischen Strukturen sehr gefährdet, außerordentlich gefährdet. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein unabhängiges Institut einem von der Selbstverwaltung getragenen Landesinstitution zwangsmäßige Aufträge gibt. Ich sehe gar keine juristischen Regelungsmöglichkeiten. Also wir werden sehen, wie es geht. Leider ist es sehr schade, dass der Zeitpunkt gerade jetzt ist, wir haben etwas erreicht. Wir haben nach vielenjährigen Bemühungen es erreicht, dass die KBV und die Kassenärztlichen Vereinigung mit unter das Dach dieser gemeinsamen externen Qualitätssicherung kommen. In Bayern hatten wir schon die KV aufgenommen, dass endlich gleiche operativen Eingriffe im ambulanten und stationären Bereich nach gleichen Standards qualitätsgesichert werden. Ist eigentlich selbstverständlich. Ich war mal bei einer Anhörung im Bundestag 1999 und habe das damals schon gefordert. Nichts ist passiert. Und warum ist nichts passiert? Und jetzt muss man natürlich, das ist hier Katilina, wenn ich sagen darf, die Verbände untereinander, Animositäten, Hickhack hin und her, Krankenhausgesellschaft, Kassen, KV, Kammern, man wurde sich nicht einig. Ambulantes Operieren, Qualitätssicherung und so weiter. Es ist ein Drama eigentlich gewesen. Und was macht die Politik? Die haut es durch und sagt, jetzt reicht's uns, der gordische Knoten wird getrennt und wir machen eine eigenständige Struktur. Ich weiß es nicht, ob das so, wie das dann auf die Länder durchgreifen wird. Wir werden sehen. Gegenwärtig sieht Herr Hermanek mit seinem Institut das noch nicht so tragisch. Ich glaube, dass es ein Durchregieren bis in die letzte Peripherie geben wird. Ich bin zutiefst überzeugt. Das ist nur der Anfang, weil die Bundesebene als Institut braucht die Länderergebnisse. Die werden ja dort aggregiert und bei uns ausgewertet. Also das kann so gar nicht bleiben, wie es jetzt im Gesetz drin ist. Wir werden sehen. Nun komme ich zu dem weiteren Thema. Herr Munte ist gerade nicht da. Das ist der berühmte Antrag Qualitätssicherung privatärztlicher Leistungen am Deutschen Ärztetag und am Bayerischen Ärztetag. Qualitätsdefizite in der privatärztlichen Versorgung wurden hier postuliert. Es gibt inzwischen eine Arbeitsgruppe auf Bundesebene zwischen KBV, Bundesärztekammer, Qualitätssicherung, GOE und so weiter, was da eine Rolle spielt, auch mit der PKV. Und ich bin auch in dieser Arbeitsgruppe, wo wir dieses Problem aufarbeiten werden. Klar ist, um das Thema nur noch mal kurz zu umreißen, wir wissen nicht, was in einer privatärztlichen Praxis erfolgt. Welche Leistungen da erbracht werden, wir wissen es nicht. Nur im Röntgen, da wissen wir es ganz genau, weil es über die ärztliche Stellen qualitätsgesichert wird. Das ist klar. Wir wissen aber auch, und Sie erinnern sich an den Antrag von Herrn Munthe, dass die Mammographie da als Beispiel angeführt wurde. Das ist kein gutes Beispiel, weil wir festgestellt haben, dass kein einziger Arzt, der in Bayern bei der KV die Qualifikation für die Mammographie nicht erreicht hat, privatärztlich weiterröntgt. Er ist bei uns nicht aufgeschlagen in der ärztlichen Stelle. Müsste es sein, dass er es heimlich tut. Und da macht er sich massiv strafbar, da wird ihm die Bude zugemacht, falls es wirklich aufkommt. Also dieses Problem stellt sich mit der Mammographie nicht. Aber es könnte in anderen Bereichen sein, in der Endoskopie zum Beispiel oder wo auch immer. Zurzeit werden Praxisbegehungen in München durchgeführt. Die Dame, die organisiert, hat uns mitgeteilt, ja, wir gehen auch in Privatpraxen. Da habe ich gesagt, ja, woher wissen Sie denn, was die da machen? Das wissen Sie doch gar nicht. Das wissen nicht einmal mir in der Kammer, was der da macht, welche Leistungen, ob er gastroskopiert oder rektoskopiert oder was weiß ich. Er hat gesagt, dann nehmen wir die gelbe Branchenbuch und die gelbe Seiten und da gehen wir halt einfach durch und wenn da Endoskopie drin steht beim Privatarzt, da gehen wir dann dahin. Das ist natürlich ein sehr eigenartiges Verfahren für ein Gesundheitsamt für diese Kontrollen. Aber das ist grundsätzlich unser Problem. Wir werden es sehr genau überprüfen müssen, was wir da machen können. Wahrscheinlich läuft es auf freiwillige Qualitätszertifikate hinaus. Der muss sich an uns wenden, damit er praktisch diese Qualitätsstandards nachweisen und erreichen kann. Wichtig ist, dass die privatärztlichen Versicherungen, mit denen wir reichlich diskutiert haben, erklärt haben, dass sie dann ihren Versicherten, diesen besonders qualifizierten Privatarzt, wenn ich so sagen kann, auch outen werden und werden ihren Versicherten das mitteilen und sagen, der und der hat so einen Sticker meinetwegen, die sind durchaus empfehlenswert, dass sie ihre Untersuchungen dort machen lassen. Das ist momentan der richtige Weg und wir werden sehen. Es gibt einen neuen Qualitätsbericht für die Krankenhäuser, der wird noch in diesem Jahr beschlossen vom gemeinsamen Bundesausschuss. Da hat die Bayerische Landesärztekammer auch intensive Vorarbeiten dafür geleistet. Der bisherige Qualitätsbericht war absolut untauglich und Schrott und muss ergänzt werden. Ich komme zum letzten Thema, das sind die Qualitätsmanagement-Seminare. Für uns ganz erfreulich, sie laufen perfekt. Wir haben inzwischen 100 solcher Seminare durchgeführt in Bayern, 2000 Seminarteilnehmer, heute geht das letzte Kurs zu Ende, haben inzwischen daran teilgenommen. Das bedeutet, dass 2/3 aller Ärzte und Ärztinnen, die in Deutschland ein Qualitätsseminar gemacht haben, in Bayern es absolviert haben. Das ist riesig. Und wir werden das natürlich fortsetzen. Wir sind so gut diesbezüglich gewesen, dass jetzt die Landesärztekammer Thüringen und auch die KV Thüringen uns gebeten hat, ob wir nicht mal dort in Weimar so ein Seminar machen könnten. Wir werden das jetzt im November durchführen. Natürlich zum Selbstkostenpreis. Da werden Sie finanziell nicht belastet damit. Aber es ehrt uns natürlich in gewisser Weise, dass wir sogar diesen wirklich Hochqualitätsschlager sogar exportieren können. Damit bin ich im Großen und Ganzen zu Ende. Vielleicht noch ein letztes Wort zur Qualität insgesamt. Die derzeitige Vertragslage der Ärzteschaft ist ja ausgesprochen heterogen. Hier gibt es einen Integrationsvertrag ohne KV, hier gibt es das, hier gibt es das, hier gibt es eine konsiliarärztliche Tätigkeit in einem Krankenhaus, von dem eigentlich niemand organisatorisch was weiß, außer das betroffene Krankenhaus. Wir brauchen eine übergeordnete Struktur, die verantwortlich ist für die Qualitätsdefinition in der Medizin. Und das kann nur die Kammer sein, als alle verschiedenen Versorgungssektoren beinhaltende Struktur. Es kann nur die Kammer sein. Es kann nicht die KV sein, es kann auch nicht sonst wer sein. Es muss die Kammer sein. Natürlich die Bundesärztekammer, die Landesärztekammer. Und mit diesem Appell möchte ich mich bedanken und möchte mich verabschieden.